Liebe Rebecca, lieber Marvin, liebe Gemeinde, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Zur Freiheit seid ihr berufen. Das ist ein ganz großes Thema des christlichen Glaubens, Freiheit. Und wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, dann merkt man, was für eine Kraft und was für eine Wucht die christliche Freiheit, die Botschaft von der christlichen Freiheit gewonnen hat. Schon zur Zeit des Paulus fühlten sich die Sklaven, die Christen geworden sind, gestärkt. Man spricht von ersten Sklavenaufständen. Also das Wort des Paulus hatte richtig politische Wucht und Paulus musste sich damit auseinandersetzen, ob er damit nicht die öffentliche Ordnung durcheinander bringt. Und auch durch die Geschichte hindurch, ob es um Rassismus geht oder auch die Abschaffung der Sklaverei, dort, wo Leute die Bibel, das Neue Testament gelesen haben, ohne die Ideologie der Macht, ja, ohne Ideologie der Macht, die haben die befreiende Kraft dieser Worte erlebt. Ich selbst habe das wahrgenommen in Kamerun, bei den Naturvölkerstämmen im Norden Kameruns, die von den Muslimen, von den muslimischen Herrschern unterdrückt waren und nie die Kraft hatten, für ihr Recht einzutreten. Aber als sie das Evangelium gehört haben, haben sie begonnen, Selbstbewusstsein zu entwickeln, Freiheit zu entdecken und für ihr Recht einzutreten. Und so ist es auch bei uns. So wie wir Christen geworden sind und Christen sind, die Freiheit, die Christus uns schenkt, ist uns total wichtig. Das ist das große Thema des Galaterbriefes. Freiheit. Einmal sagt Paulus, zur Freiheit hat Christus euch befreit. Und hier sagt er, zur Freiheit seid ihr berufen. Und auf diesen Unterschied, was bedeutet es, berufen zur Freiheit zu sein? Ob jetzt nur als Pastorenmenschen oder als Mensch in einem anderen Beruf. Was bedeutet es, zur Freiheit berufen zu sein? Zuerst einmal nur ein paar Stellen, um uns bewusst zu machen, was für einen Stellenwert die Botschaft von der Freiheit im Neuen Testament hat. Schon Jesus bei seiner Antrittspredigt in Nazareth zitiert aus dem Jesaja-Buch. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Und dann sagt Jesus zur Verblüffung aller Anwesenden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. In der Gegenwart Jesu, da wo Jesus wirkt, da geschieht Befreiung von Bindungen und Belastungen. Bei Jesus erleben wir Freiheit, indem wir uns Jesus anvertrauen, unser Leben ihm anvertrauen. Noch ist diese Freiheit eine gebrochene Erfahrung. Wir existieren noch unter dem Fluch der Sünde, wie es die Bibel nennt. Noch ist unsere Freiheit und Liebe überschattet von der Macht des Bösen, von unserer Ich-Bezogenheit und unserer Ich-Sucht. Die ganze Schöpfung ist von diesem Schatten betroffen, aber auch von dieser Verheißung der Freiheit. Und so schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ja, wir sind Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes und wir atmen die Freiheit, die Gott uns schenkt. Der auferstandene Christus lebt in uns, weil wir uns ihm anvertrauen. Es ist noch nicht so, dass wir über all dem Schlimmen und Bösen erhaben sind. Auch wir werden oft von unserem Ego getrieben und verletzen andere. Auch wir bleiben von Krankheit und Unglück nicht verschont und müssen sterben. Wir gehören zu dieser leidenden Schöpfung. Aber in uns ist noch etwas anderes, die befreiende Auferstehungskraft Christi. So kann Paulus jubeln, der Herr ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Mit dieser Freiheit meint Paulus auch die Freiheit von allem Leistungsdruck und Leistungsdenken. Ja, wie wir uns selbst verstehen und sehen, da hängt ja immer ganz viel davon ab, wie viel Kraft wir noch zeigen, wie viel wir bewirken können, wie sehr wir unserem Beruf wirklich nachkommen oder den Idealen, die wir uns gesetzt haben. Davon hat uns Jesus befreit. Du bist wertvoll, du bist geliebt, auch wenn du deinen Idealen nicht hinterherkommst, auch wenn du manchen Ansprüchen nicht hinterherkommst. Da kriegst du vielleicht Ärger mit deinen Mitmenschen, aber im Blick auf dich selbst, kannst du im Frieden sein, denn Gott liebt dich so, wie du bist. Zur Zeit des Paulus waren das vor allem die religiösen Zwänge der Gesetzesauslegung durch die Pharisäer, die ganz stark betont haben, dass wir Gottes Gesetz gehorsam sein müssen, um ein gottgefälliges Leben zu führen. In den Korintherbriefen, auch im Galaterbrief, hatte Paulus mit diesen Menschen ganz schön viel zu kämpfen und zu ringen. Ihm war das so wichtig, dass dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, allen Leistungsdruck auf sich genommen hat und es akzeptiert hat, darunter zu zerbrechen, dass das ein stellvertretendes Leiden und Sterben war und wir dadurch frei sind. Jesus hat unsere Schuld und unsere Gottesferne auf sich genommen und uns damit ganz nah an Gottes Herz gebracht. Darum müssen wir uns nicht mehr abrackern in unserer Frömmigkeit, um wertvoll zu sein, sondern können uns vertrauensvoll in Jesu Arme fallen lassen. Aber nein, haben da seine Gegner gesagt. Es gab ja auch Christen, die das mit dem Gesetz sehr wichtig nahmen. Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes braucht es schon noch. Jesus hat nicht das Gesetz abgeschafft, sondern er ist das i-Tüpfelchen auf dem Gesetz. Er ersetzt das Gesetz nicht. Wenn Gott sagt, das und das musst du tun, dann kann man nicht einfach sagen, das ist nicht mehr notwendig. Und darauf antwortet Paulus eben, zur Freiheit hat uns Christus befreit, Galater 5. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Wir sind frei nach Paulus. Wir müssen uns nicht mehr beweisen. Wir müssen nicht mehr duckmäusern gegenüber irgendwelchen erdachten Göttern oder gegenüber Menschen, die auf uns Druck ausüben, damit wir ja richtige Christen werden. Wir müssen auch nicht bestimmte Tugenden vorweisen, um von Gott geliebt zu werden. Das ist das Fundament und der Grund. Wir sind frei. Aber in unserem Text ist jetzt das Besondere, dass Paulus sagt, diese Freiheit ist eine Berufung. Wir sind berufen zur Freiheit. Vorher sagt er, wir sind befreit zur Freiheit. Und jetzt sagt er, wir sind berufen zur Freiheit. Da ist ein kleiner Unterschied, eine kleine Akzentverschiebung, die wir verstehen müssen. Es geht darum, wenn wir zur Freiheit berufen sind, dass die Frage im Raum steht, wie wir unsere Freiheit gestalten. Also die Frage, wie man als Christ lebt, ist nicht einfach abgehakt und es ist egal. Jeder soll leben und das handhaben, wie er meint. Wir stehen alle unter der Gnade und fertig. Da würde Paulus sagen, nee, das ist ein Missverständnis. Er sagt, diese Freiheit müssen wir gestalten. Das ist eine Berufung. Die Erfüllung der Freiheit, wie Gott sie gedacht hat, das steht noch aus. In uns lebt sie schon, wir atmen schon die Freiheit, indem wir glauben, aber wir müssen das gestalten. Wie sieht ein Leben in der Berufung der Freiheit aus? Und in den Gemeinden damals und unter uns Christen heute wird diese Frage recht unterschiedlich beantwortet. Bevor ich jetzt auf einige biblische Dinge zu sprechen komme, will ich mal auf ein paar typisch menschliche Dinge eingehen. Weil es ist ja alles, was wir tun und denken, nicht einfach, weil wir Bibel gelesen haben, sondern weil wir so sind, wie wir sind. Wir Menschen sind recht unterschiedlich drauf. Jeder hat so seine Persönlichkeit und seine Lebensgeschichte. Es gibt Menschen, die sind glücklich, wenn sie um klare Grundlinien und Regeln für ihr Leben wissen. Zu viel Freiheit, da fühlen sie sich verloren. Wenn plötzlich alles frei ist, dann wird in ihren Augen alles so willkürlich und unsicher. Und sie wissen nicht mehr, wohin mit sich. Das macht ihnen Angst. In unserer Lebensgeschichte haben wir ja alle unsere Prägungen, die wir nicht so einfach ablegen können. Wir haben Werte entwickeln, entweder Werte der Freiheit oder bestimmte Richtlinien, die für uns wichtig sind. Wenn jetzt plötzlich jemand daherkommt und sagt, du brauchst diese Grenzen nicht, dann macht uns das ganz unsicher, vielleicht sogar wütend. Vor allem, wenn das Mitchristen sagen, bei denen wir dachten, dass wir ungefähr auf dem gleichen Level sind. Dass wir als Christenmenschen hier unterschiedlich ticken, kann also an unterschiedlichen Persönlichkeiten liegen, die wir so in uns tragen. Es gibt auch Menschen, die brauchen Freiheit, die brauchen Raum, um sich zu entwickeln. Keine Vorschriften. Bei Vorschriften und Gesetzlichkeiten fühlen sie sich eingeengt. Das macht ihnen Angst. woher jetzt diese Persönlichkeitsprägungen kommen, was da in unserer Lebensgeschichte passiert ist oder nicht, das ist recht unterschiedlich. Da kann man ganze Bücher dazu lesen. Aber wir müssen uns einfach bewusst sein, ob wir mehr den Akzent auf die Freiheit setzen als Christen oder den Akzent darauf, dass wir ein gehorsames Leben in Heiligung leben, hängt auch mit unserer Persönlichkeit und unserer Geschichte zusammen. Und jede Generation, in vielen Situationen müssen wir als Christen und Gemeinden darum ringen, welchen Weg wir in dieser Spannung finden. Wenn ich nur daran denke, ob Frauen Pastorinnen werden dürfen oder nicht, ob Frauen predigen dürfen oder nicht. Das war zu einer gewissen Zeit undenkbar. Und irgendwann hat man dann auch durch Bibellesen entdeckt, diese Diskriminierung oder diese Art und Weise, Frauen und Männer zu unterscheiden, entspricht nicht dem Geist des Evangeliums. Und man hat diese Richtlinie geändert. Und so könnte ich durch die ganze Kirchengeschichte hindurch Beispiele aufführen, wo Christen und Kirchen eben gewisse Richtlinien geändert haben. Das hängt natürlich auch mit dem Zeitgeist zusammen. Aber andererseits ist der Zeitgeist auch beeinflusst durch das Evangelium und durch Christen, die in der Gesellschaft engagiert sind. Manchmal entwickelt sich da eher Negatives, wo wir unseren Grund haben, uns abzugrenzen. Und manchmal eben auch nicht. Aber keiner kann bestimmen, wo jetzt das exakt Negative ist und das exakt Positive. Sondern wir müssen darüber reden, mit der Bibel in der Hand und beten und drüber nachdenken. Grundsätzlich leben wir immer in der Spannung, dass wir frei sind und dass wir Grenzen brauchen und Richtlinien. Das merken wir ja jetzt auch in der Pandemie. Inwiefern lässt man Freiheit und appelliert an die Verantwortung? Oder inwiefern muss man feste Vorschriften erlassen, um die Pandemie einzudämmen? Und dabei merken wir, dass es keine absolute Freiheit gibt. Es geht nicht, dass jeder tun und lassen kann, was er oder sie will. Unsere Freiheit hat ihre Grenzen am Wohl und an der Freiheit des anderen. Es gibt keine individuelle absolute Freiheit, sondern nur eine Freiheit jedes Einzelnen. Und wir müssen gemeinsam unsere Freiheit so gestalten, dass wir im Respekt voreinander leben und aufeinander achten, als Gemeinde und als Gesellschaft. Und das betont auch Paulus, wenn er über die Freiheit in Christus schreibt, zum Beispiel im 1. Korintherbrief. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird, Kapitel 8. Oder hier eben in unserem Predigttext Galater 5, ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wenn Paulus davon spricht, dass er dem Fleisch Raum gibt, will er keine Diskussion anstoßen über vegetarische Ernährung oder nicht, sondern es geht ihm um etwas anderes. Fleisch und Geist, das diese beiden Worte benutzt er entsprechend seiner damaligen Philosophie, um bestimmte Lebenshaltungen zu beschreiben. Paulus verteidigt mit Händen und Füßen seine Freiheit, auch die Freiheit seines Gewissens. Er will sich in seiner Freiheit von niemandem reinreden lassen, dass er falsch denkt über Freiheit. Aber er sagt ganz deutlich, zur Freiheit gehört die Liebe, der Respekt vor dem anderen. Vor den anderen, die auch ganz anders denken und glauben als ich. Vielleicht aufgrund ihrer Lebensgeschichte, Persönlichkeit oder vielleicht auch aufgrund ihrer Bibelerkenntnis. Christliche Freiheit ist immer verbunden mit Liebe. Und mit Liebe ist nicht das große Gefühl gemeint, dass ich dem anderen emotional zugeneigt bin und wir Freunde werden. Das wäre natürlich schön, dass man Freunde wird. Aber zuerst einmal geht es in der Liebe um den Respekt. Um das praktische, respektvolle Miteinander. Darum, dass ich den anderen anerkenne oder die andere anerkenne in ihrer Art und Weise. Paulus zitiert dazu das alttestamentliche Wort, das auch Jesus zitiert hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das erklärt Paulus mit einem krassen Antibeispiel, dass man sich gegenseitig beißt und frisst, dass man sich ganz böse streitet und so richtig gemein kritisiert, dass man Grundregeln des menschlichen Anstandes nicht mehr beachtet, böse über den anderen redet, vielleicht sogar hinter dessen Rücken. So habe ich das jetzt ausgelegt. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit auch des menschlichen Anstandes, wie man damit umgeht. Aber bei uns in der christlichen Gemeinde kommen noch so ein paar Dinge hinzu, die das besonders herausfordernd machen. Weil es bei uns immer eben auch um die Wahrheit geht, um die Wahrheit des Evangeliums, um Gottes Willen, um die richtige Auslegung der Bibel. Und wegen dieses Zieles, das wir so alle als Ideal in uns tragen, vergessen wir manchmal, wie man menschlich in Liebe miteinander umgeht und respektvoll. Dass, um eben sein Verständnis von Wahrheit und Gott durchzusetzen, sind einem manchmal alle Mittel recht, teilweise auch unbewusst. Und genau das, dass die Liebe nicht unser Ringen um Wahrheit bestimmt, sondern wir dann auch einander verletzen, das nennt Paulus fleischlich. Da ist es nun egal, ob du für die Freiheit kämpfst oder für die Richtlinien des gehorsamen Christseins in der Heiligung. Egal, welche guten biblischen Ideale du hast, wenn du für diesen Ideale nicht in der Liebe eintrittst, im Respekt, dann wird es fleischlich. Der Zweck heiligt die Mittel, sagen manche. Das ist ein zutiefst unchristlicher Satz. Ein Satz, der nicht dem Evangelium entspricht. Dass man sagt, ich will das Gute erreichen, dass sich die Wahrheit durchsetzt, wie ich sie verstehe, und auf die Wahl der Mittel meines Kampfes achte ich dabei nicht. Dass man kleine Gerüchte in Umlauf setzt, dass man hinter dem Rücken hinter jemanden redet. Es ist sowas, was in der Gesellschaft und eben auch unter uns Christen vorkommt. Aber das, Paulus sagt, du kannst die besten Absichten haben, den besten Glauben, aber wenn du dich so verhältst, dann widerspricht dein Verhalten dem Geist Gottes, der in dir lebt. Dann ist das fleischlich. Er sagt, wenn die Wahrheit des Evangeliums unser Ziel ist, dann ist auch unser Weg dahin die Wahrheit des Evangeliums. Zur Wahrheit des Evangeliums gehört die Liebe. Und darum bestimmt auch die Liebe den Weg der Auseinandersetzung. Wie gesagt, Liebe nicht im Sinn der großen Emotionen, sondern des Respekts und der Wertschätzung des anderen. Und in der Liebe handeln, so schreibt Paulus, bedeutet geistlich handeln. Das andere, das fleischliche Handeln, verdeutlicht Paulus, indem er eben den sogenannten Lasterkatalog zitiert, der in der damaligen philosophischen, religiösen Tugendsprache weit verbreitet war. Ich will auf die einzelnen Aspekte des sogenannten Lasterkatalogs jetzt nicht eingehen. Manche Aspekte darin stehen uns nahe und manche, da müsste man erst mal drüber nachdenken. Aber Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, das sind zumindest gute Pfade, so Worte drüber nachzudenken, wie verhalte ich mich in der Gemeinde, inwiefern führt mein Verhalten, meine Kritik zu einer Spaltung, zu Bitterkeit oder inwiefern fördere ich wirklich auch das Wohl der Gemeinde, dass es vorwärts geht. Wir dürfen aber diese Worte nicht so missverstehen, dass es in der Gemeinde keine Diskussionen und keinen Streit geben darf. Es geht nicht darum, dass wir unsere Konflikte unter den Teppich kehren, um des Lebensfriedens willen. Es geht auch nicht darum, dass ich, was ich für wichtig halte, dass ich schweige, um des Lebensfriedens willen, dass ich keinen Ärger mache in der Gemeinde. Ja, Paulus selbst war ja auch ein ziemlich streitbarer Mensch. Und ich glaube, wenn Paulus in unserer Gemeinde wäre, wenn Paulus in jeder Gemeinde wäre, mit dem hätte man ganz schön zu tun. Er war ein streitbarer Mensch. Wenn ich zum Beispiel den Anfang des Galaterbriefes lese, wenn jemand euch ein anderes Evangelium predigt, als das, das ihr von mir gehört habt, was sagt er dann? Der sei verflucht. Wow. Wenn man diesen Satz liest, denkt man, Paulus, war das jetzt fleischlich? So ein Satz, dass du da einen Fluch aussprichst? Wir als Theologen finden natürlich heraus, durch historisches Forschen, dass so Fluchsätze eine literarische Gattung sind und anders verstanden werden als bei uns heute. Aber ist egal. Auf uns wirkt das jetzt erstmal ziemlich krass. Ich halte den Atem an, wenn ich das lese. Aber was ich daraus lerne, ist, Paulus hat seine Positionen sehr deutlich gemacht. Wenn man mit Paulus zu tun hatte, dann wusste man, woran man ist. Und das gehört zum guten Streit, zur guten Diskussion in der Gemeinde auch dazu. Das müssen wir aushalten, dass wir unsere Positionen haben. Und am besten ist, dass wir sie wirklich deutlich ausdrücken, aber eben so respektvoll, so wenig, wie soll man sagen, beleidigend wie möglich. Wir machen da auch Fehler, ist klar, aber seine Positionen darf man haben und muss sie ausdrücken. Und in der Diskussion, in der Praxis war Paulus dann bereit zum Kompromiss, weil er die Einheit der Gemeinde wahren wollte. Das war ihm ganz wichtig. Aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu seinen Schwestern und Brüdern, eine Liebe, die er auch immer von allen eingefordert hat, im Namen Jesu, war er bereit auch zum Kompromiss. Das ist also die eine Linie. Zur Freiheit berufen zu sein heißt, dass wir auf unsere Liebe achten, dass wir in Respekt und Wertschätzung miteinander umgehen und damit dem Geist Gottes in uns Raum geben. Und dazu passt jetzt eben auch die Stelle mit der Frucht des Geistes. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das ist so ein Satz, den könnte man stunden- und tagelang meditieren und Gott fragen, was das in mir bewegt und in mir anrührt. Wenn wir den Geist Gottes in uns haben, wird die Frucht des Geistes wachsen. Ich persönlich habe damit manchmal meine Probleme. Vor allem ist mir das bewusst geworden in Kamerun. In Kamerun tropisches Klima, da kommen ja in Extremsituationen so Charaktereigenschaften immer besonders deutlich zum Ausdruck in Stresssituationen. Da habe ich so eine theologische Hochschule geleitet. Und ich fand das Verhalten meiner Studierenden, wir waren eine große Campus, eine WG, teilweise sehr schwierig. Manchmal auch verlogen. Und da habe ich dann auch ziemlich heftig reagiert. Und da kamen vor allem die Nordkameruner, die in ihrer Mentalität und Philosophie die Mäßigung als eine ganz große Tugend haben, kamen immer wieder auf mich zu und haben mich an die Frucht des Geistes erinnert, wenn ich rede. Auch als Chef, auch als Leitung. Und da ist mir bewusst geworden, dass mit der Frucht des Geistes ist schon eine Herausforderung, weil diejenigen, die so ein phlegmatisches, so ein ruhiges Temperament haben, die haben mit der Frucht des Geistes weniger Probleme. Und die, die eher so ein cholerisches Temperament haben, die haben damit mehr Probleme. Wobei ein cholerisches Temperament zu haben, ist ja nicht schlecht. Das sind oft die Leute, die was bewegen, ja, weil sie was wollen. Also die Frucht des Geistes ist also etwas, was in uns auch von unserer Persönlichkeit her unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Aber diese Grundlinie, diese Werte, die unser Leben bestimmen und auch unser Miteinander in der Gemeinde, das ist etwas, was wir immer wieder auch unter uns meditieren müssen. Wie also die Elemente der Frucht des Geistes in uns ausgeprägt sind, das ist von Persönlichkeit zu Persönlichkeit unterschiedlich. Aber unser Gebet ist, dass die Frucht des Geistes in uns wächst. Und dann werden wir auch im Geist leben und im Geist wandeln, so wie Paulus sich das wünscht. Was uns geschenkt ist, dem wollen wir nachspüren in der Stille und im Gebet. In der Praxis des Lebens, auch in der Gemeinde, das haben wir auch erlebt in der Zeit, als Rebecca und Marvin da waren und davor und werden wir auch in Zukunft erleben, sind diese Ideale des geistlichen Lebens und der Frucht des Geistes mal stärker, mal weniger stark lebendig. Weil wir Menschen sind und weil wir auch noch Sünder sind, die auch eben sich manchmal nicht so verhalten, wie sie es von ihrem Glauben sollten, werden wir daran auch weiter leiden und einander verletzen. Das, was uns heilt und was unsere Kraft ausmacht als christliche Gemeinde, ist, dass wir gemeinsam unter das Kreuz Jesu kommen und unter dem Kreuz Jesu unseren Ärger übereinander aussprechen, unser Verletztsein aussprechen, ihn um Heilung bitten und um Vergebung. Zur Freiheit seid ihr berufen. Lernt es, die Freiheit zu leben in der Liebe. Liebe Rebecca, lieber Marvin, in der Freiheit zu leben lernen, in der Liebe die Freiheit zu leben zu lernen, dass ihr da auf diesem Weg weiter gut vorankommt und Christus erlebt. Das wünsche ich euch von Herzen. und uns als Gemeinde auch. Amen. Wir sind einen Augenblick still.